herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dossier Podcasts. Ich heiße Sahal Zarinfurt und bin Journalistin bei der Rechercheplattform Dossier. In dieser Folge hören Sie ein Interview mit der Soziologin Judith Kohlenberger, die an der Wirtschaftsuniversität Wien das Institut für Migration und Fluchtforschung leitet. Sie forscht zu Fragen von Flucht, Migration und Integration und publiziert ihre Ergebnisse in Büchern sowie in journalistischen Beiträgen. Das Interview führten meine Kollegin Maria von Usler und ich im Rahmen einer Recherche über die tödlichste Fluchtroute der Welt, das zentrale Mittelmeer. In dieser Region herrscht seit über 10 Jahren ein Dilemma. Auf der einen Seite haben sich staatliche Küstenwachen aus der Seenotrettung zurückgezogen, um eine strikte Migrationspolitik durchzusetzen. Und auf der anderen Seite rotieren zivile Seenotrettungsschiffe wie etwa die Sea-Watch, um schiffbrüchigen Geflüchteten das Leben zu retten. Über die daraus entstandenen Konfliktlinien zwischen Behörden und freiwilligen HelferInnen haben wir mit Judith Kohlenberger gesprochen und sind der Frage nachgegangen, welche Verantwortung der EU und ihren Mitgliedstaaten im Mittelmeer zukommt und warum Menschenrechtsverletzungen, insbesondere durch die libysche Küstenwache, nicht nur in Kauf genommen, sondern auch durch Mittel der EU finanziert werden.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich leite das Forschungsinstitut für Migrations- und Fluchtforschung und Management, kurz FORM, hier an der WU Wien. Und ich forsche zu Fragen von Flucht, Migration und Integration.
Wenn über das zentrale Mittelmeer gesprochen wird, dann ist oft die Rede davon, dass es die gefährlichste oder tödlichste Fluchtroute der Welt sein soll. Stimmt diese Bezeichnung und woran liegt das?
Ja, diese Bezeichnung geht auf die Internationale Organisation für Migration, kurz IOM, zurück, die seit vielen Jahren eben die zentrale Mittelmeerroute als die tödlichste Fluchtroute der Welt sieht. Das liegt einerseits an der Quantität, also der Vielzahl an Überfahrten, die von Nordafrika aus über diese Route nach Europa stattfinden. Das ist natürlich geografisch bedingt. Aber natürlich sind Überfahrten übers Meer prinzipiell immer viel gefährlicher als die Überwindung von Landgrenzen, weil da Witterungsbedingungen auf hoher See und andere Dinge zusammenkommen, die es einfach sehr, sehr schwierig machen, gerade dann, wenn Menschen auch vulnerabel sind, diese Überfahrt gut zu überstehen. Und in den letzten Jahren hat sich auch eine Strategie zusehend herausentwickelt, weil eben stärker patrouilliert wird, weil beispielsweise nordafrikanische Staaten von der EU dafür bezahlt werden, die Boote schon vom Ablegen abzuhalten oder eben kurz nach dem Losstarten wieder zurückzuziehen, dass man aus Sicht der Schlepper absichtlich sehr schlechte Witterungsbedingungen wählt, damit quasi nicht patrouilliert wird. Und das führt aber dazu, dass das Risiko auch stark gestiegen ist in den letzten Jahren und dass, obwohl weniger Menschen insgesamt in Europa angekommen sind, tatsächlich mehr Menschen ums Leben gekommen sind. Also man sieht hier diese Gleichzeitigkeit der Entwicklungen. Und weiterhin muss man sagen, auch wenn das Thema Flucht jetzt ein wenig von der Agenda gekommen ist, dass die Zahl jener Menschen, die auf der Flucht ums Leben kommen, gerade im Mittelmeer weiterhin sehr hoch ist.
Wir reden ja speziell jetzt bei dieser Reportage über die zivile Seenotrettung. Können Sie vielleicht ganz kurz einordnen, was die zivile Seenotrettung überhaupt ist?
Zivile Seenotrettung bedeutet, dass sie nicht von staatlicher Stelle her organisiert wird. Auch das gab es eine Zeit lang. Gutes Beispiel dafür ist Italiens Mare Nostrum. Das gab es für etwa ein Jahr, bereits 2013, 2014. Das wurde dann aber abgelöst zuerst von der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex, die aber ein sehr eingeschränktes Einsatzgebiet hatte und vor allem ja gleichzeitig ein Grenzschutzmandat. Und das ist ein wenig im Widerspruch, weil auf der einen Seite soll man Menschen aus Seenot retten und nach Europa bringen, wo sie dann einen Asylantrag stellen können. Auf der anderen Seite sollen die Grenzen geschützt werden und sollen Menschen eigentlich davon abgehalten werden, dieses sichere Ufer zu erreichen. Also man sieht, das steht im Widerspruch zueinander. Und Frontex war ja über die Jahre hinweg immer wieder im Verdacht, entweder bewusst weggesehen zu haben, als Menschen in Seenot geraten sind, teilweise sogar Mitverursacher gewesen zu sein von großen Seenotrettungsaktionen, sprich indem man zum Beispiel Schiffe abgeschleppt hat, die dann gekentert sind. Diese Lücke, die entstanden ist, weil es keine staatlichen Seenotrettungsaktionen mehr gegeben hat, vor allem nicht mehr von italienischer Seite, diese Lücke haben zivile Seenotrettungsaktionen geschlossen. Das waren häufig Bottom-up-Aktionen, die wirklich auch manchmal ganz spontan zustande gekommen sind, dass sich Menschen, vor allem junge Menschen auch, zusammengefunden haben, ein Schiff organisiert haben, da auch Spenden eingeworben haben, sich entsprechend ausbilden haben lassen um dann solche Rettungsaktionen durchzuführen. Und genauso wie die zivile Seenotrettung angewachsen ist, seit vor allem 2015-16 würde ich sagen, in gleicher Art und Weise sind Kriminalisierungsversuche gestiegen. Das heißt, man hat immer neue, vor allem auch nationale Gesetzgebung gefunden, um es der Seenotrettung auch schwieriger zu machen, in Aktion zu treten. Und man hat auch auf Zermürbungstaktik gesetzt. Und das führt mitunter zu ganz schwierigen Dilemmasituationen. Zum Beispiel ein italienisches Gesetz, das mittlerweile besagt, man darf immer nur eine Rettungsaktion pro Ausfahrt durchführen. Das heißt, wenn das Schiff schon irgendwo gekenterte Menschen gerettet hat und mit diesen Menschen an Bord zurück zum sicheren Hafen ist und auf dem Weg dorthin noch auf ein weiteres gekentertes Boot stößt, dann darf man eigentlich diese Menschen dort nicht mehr aufnehmen. Und das ist natürlich eine unmögliche Situation, in die man die Seenotretter dadurch bringt, weil der Grund, warum man überhaupt seine ganze Zeit, Energie dafür verwendet, das zu tun, ist ja Menschenleben zu retten. Und dann dürfte ich eigentlich gar nicht anhalten und weitere Personen aufnehmen. Das ist absolut eine schwierige moralische Abwägungsfrage, weil wenn die Seenotretter es doch tun, verstößen sie gegen Geld und das nationale Recht und geraten immer mehr in ein Spannungsverhältnis mit den Behörden und haben dadurch eben wieder Schwierigkeit beim Anlanden beispielsweise. Die Menschen dürfen dann nicht von Bord gehen. Oder es drohen ihnen sogar Gerichtsprozesse, die sich, wie man auch im Falle der Juventa gesehen hat, über Jahre hinwegziehen kann, die sehr teuer sind. Und die natürlich auch gleichzeitig bedeuten, in der Zeit können die Rettungsaktionen dann nicht mehr durchgeführt werden. Also es entsteht erst recht wieder eine Lücke.
Ich würde gerne auf den Punkt zu sprechen kommen, dass sich EU-Staaten aus dieser staatlichen Seenotrettung zurückgezogen haben. Können Sie erklären, warum und wie lange?
Also die staatliche Seenotrettung gibt es eigentlich in der Form schon länger nicht mehr. Und ein Mitgrund war, glaube ich, diese sehr zentrale Pull-Faktor-Debatte, die ja immer noch anhält, zumindest auf der politischen Ebene. Man muss schon ehrlicherweise sagen, was jetzt empirische Evidenz aus der Migrationsforschung betrifft, ist diese Frage grundsätzlich geklärt. Also wir wissen anhand zahlreicher unabhängiger Studien, dass die Präsenz von Seenotrettung im Mittelmeer beispielsweise kein sogenannter Pull-Faktor ist und dass das kein Anreiz darstellt, dass mehr Menschen sich auf so ein Boot begeben und Überfahrt wagen. Da haben Studien sehr deutlich gezeigt, was viel ausschlaggebender ist, sind sogenannte exogene Faktoren. Das heißt, Migrationstreiber natürlich im Herkunftsland. Das können Fluchtursachen sein, wie politische Verfolgung, aber natürlich auch ökonomische Deprivation, Not, Armut und so weiter. Und dann auch unmittelbar, was die Zeitfenster betrifft, ganz stark die Witterungsbedingungen. Ist eine Überfahrt überhaupt möglich? Wie gesagt, teilweise auch bewusst eine eher schlechte Witterung gewählt, um den Patrouillen auf hohem See zu entgehen. Diese Dinge spielen eine große Rolle. Das kann man auch in Modellen abbilden, dass sich danach die Zahl der Überfahrten richtet. Teilweise natürlich auch die Zahl der verunglückten Überfahrten, ehrlicherweise, wenn die Witterung schlecht ist. Aber unmittelbar die Präsenz von Seenotrettern als solches ist nicht ausschlaggebend. Das hat man auch in die gegenteilige Richtung beweisen können, diese Abschreckungsthese, die es ja auch gibt. Also das war ja auch ein Grund, warum staatliche Seenotretter dann eben nicht mehr zum Einsatz kamen. Man hat gesagt, wenn wir die zurückziehen, wenn es keine Seenotrettung mehr gäbe, dann wäre das abschreckend und dann würden die Menschen nicht mehr den Weg übers Mittelmeer wählen. Das ist natürlich überhaupt nicht eingetreten, ehrlicherweise. Ja, also man muss schon vor Augen haben, man konkurriert hier seitens Europa, was die Abschreckung betrifft, mit den desaströsen Bedingungen, teils ja wirklich Leib und Leben bedrohend, im Herkunftsland oder im Transitland. Und da kann Europa jetzt negativ formuliert nicht mithalten. Und ich glaube, das möchte man eigentlich nicht. Also generell ist diese Abschreckungsthese sehr umstritten, konnte empirisch noch nicht wirklich belegt werden. Und gerade mit Blick auf Seenotrettung zeigen einfach auch die Zahlen und zeigt die Entwicklung der Zahlen über die Jahre, dass die Präsenz von Seenotrettung alleine, also das Potenzial, gegebenenfalls vielleicht gerettet werden zu können, nicht der ausschlaggebende Faktor ist, warum sich Menschen auf diese Boote begeben.
Und wie stehen jetzt die zivile Seenotrettungsorganisationen und Boote mit den staatlichen Behörden vor Ort im zentralen Mittelmeer? In welchem Kontext stehen die zueinander?
Also man sieht schon, wenn man sich genau auch die Genese von sehr bekannten Seenotrettungsaktionen wie Juventa oder auch Sea-Watch ansieht, viele starten auch mit dem Anspruch, sie möchten mit den Behörden kooperieren. Also es ist sehr selten, der Anspruch oder die Motivation von Seenotrettern, die ja auch stark idealistisch getragen werden in ihren Aktivismus, zu sagen, wir möchten quasi sofort auf Totalkonfrontation mit den Behörden, mit den Regierungen gehen. Das sagt eigentlich keine einzige dieser Initiativen oder Vereine. Gleichzeitig zeigt dann die Praxis über die Monate und Jahre, dass das gar nicht so leicht durchzuhalten ist, weil es einem von behördlicher Sicht auch sehr schwierig gemacht wird, dieses eigene Mandat, nämlich zu retten, in Einklang zu bringen mit den behördlichen Vorgaben. Also zum Beispiel eine klassische Taktik von Behörden ist, dass man sehr weit entfernte Ausschiffungshäfen zugewiesen bekommt. Ja? Also besonders lange Strecken auf sich nehmen muss. Das ist natürlich auch alles eine Kostenfrage. Solche Aktionen sind ja rein spendenbasiert. Es kostet alles Treibstoff und so weiter. Ich habe schon erwähnt, dieses Dilemma, dass man nach der gesetzlichen Grundlage jetzt nur eine Rettung pro Ausfahrt durchführen darf. Es ist sehr, sehr schwierig durchzuhalten, wenn man dann auf weitere gekenterte Boote trifft und so weiter. Und diese Gerichtsprozesse, manche nennen sie auch Schauprozesse, die geführt werden, sehr medienwirksam auch, die wiederum auf dieses abschreckende Moment setzen. Schaut mal, das droht euch, wenn ihr weiterhin Seenotrettung durchführt. Und das macht es schon in der Praxis schwierig und würde ich sagen, da entsteht schon dieses Spannungsverhältnis zwischen Behörden und Seenotrettern. Gleichwohl eben, wie gesagt, die allerwenigsten Seenotretter von Beginn an es darauf anlegen, jetzt in Opposition zu den Regierungen zu gehen. Im Gegenteil, man bemüht sich meistens schon um gute Beziehungen, weil man ja auch weiß, in weiterer Folge übergibt man ja die Menschen, wenn sie aufs Festland kommen, den Behörden und die müssen auch den Asylantrag gegebenenfalls entgegennehmen.
Weil Sie das vorher angesprochen haben, dass es da quasi keine staatliche Unterstützung für die zivile Seenotrettung gibt, vielleicht können wir das nochmal kurz zusammenfassen. Das heißt, die zivile Seenotrettung, die arbeitet rein spendenbasiert, die sind quasi auf das Wohlwollen ihrer Community angewiesen, während aber die Küstenwachen, jetzt speziell in unserem Fall die italienische, maltesische und die libysche Küstenwache, sowohl jeweils national quasi unterstützt werden, aber auch von der EU. Ist das so?
Ja, genau. Also die nationalen Küstenwachen sind durch Steuergeld finanziert, sowohl national als auch teilweise EU-Gelder. Das ist je nach Aufteilung unterschiedlich pro Land. Auch die libysche Küstenwache wird teilweise durch EU-Geld finanziert. Bei den privaten Seenotrettungsaktionen ist es großteils so, dass es rein spendenbasiert ist. Es gibt dann häufig einige Großspender im Hintergrund, die oft auch gar nicht offen zutage treten, gerade auch weil das Thema immer umkämpfter geworden ist. Aber in der Regel sind es vor allem sehr viele Einzel- und Kleinspender, was es dann auch sehr, sehr schwierig macht, über die Zeitdauer das durchzuhalten. Nicht zuletzt deshalb, weil das Thema Migration und Flucht ja über die letzten 10 Jahre, seit 2015, ein hochpolitisiertes wurde, eines mit einem hohen gesellschaftlichen Spaltungspotenzial, wo auch immer weniger Menschen sich zum Beispiel öffentlich dazu bekennen würden, dass sie Seenotrettung unterstützen. Also teilweise kann man sagen, diese Kriminalisierungs- oder Zermürbungstaktik, die da gefahren wurde, hat schon auch deshalb einen Effekt entfaltet, weil wir wissen, insgesamt ist die Unterstützung für Seenotrettung, ideelle Unterstützung, aber auch materielle Unterstützung, über die Zeit zurückgegangen. Und das macht es dann noch einmal schwieriger, viele Aktionen zu fahren und das Ganze aufrechtzuerhalten. Die Arbeitszeit als solches der meisten Helfenden wird da gar nicht abgegolten. Also da geht es eigentlich um Materialkosten, das Schiff als solches natürlich, Treibstoff etc. Sonst passiert das alles auf freiwilligen Arbeit, wo Menschen dann ihren Urlaub opfern oder auch wirklich sich eine Auszeit nehmen, um zum Beispiel ein Jahr lang dort vor Ort tätig zu sein.
Ich würde gerne so ein bisschen konkreter über unseren Fall und über diese Reportage und das Thema dieser Reportage sprechen. Da steht quasi dieses Team der Sea-Watch 5 in einem direkten Konflikt mit der libyschen Küstenwache. Ja. Und Sie haben jetzt vorher gesagt, die wird teilweise auch mit EU-Geld finanziert. Und da gibt es ja auch so gewisse Abkommen, dazu vielleicht ein bisschen später. Was mich gewundert hat und was auch neu für mich war, war, dass diese Teammitglieder von der Sea-Watch von der sogenannten libyschen Küstenwache sprechen. Ist Ihnen diese Bezeichnung schon mal untergekommen? Und wenn ja, was bedeutet das?
Ja. Libyen ist einfach sehr undurchsichtig, was die staatlichen Strukturen betrifft und ehrlicherweise auch die Machthaber und die Regierung. Im Grunde ist es ein zweigeteiltes Land, das teilweise auch von Warlords beherrscht wird. Ich erinnere mich, vor einigen Monaten wollte eine Delegation der EU-Kommission mit dem EU-Kommissar Brunner an der Spitze in Libyen Land, ne? Und dort Regierungsabgeordnete treffen, was nicht möglich war. Und die durften gar nicht das Flugzeug verlassen, weil nämlich die andere Gruppe im Land ihnen das nicht erlaubt hat. Also man sieht, nicht einmal auf offizieller Ebene findet man hier Gesprächskanäle mit Libyen und weiß man, wer eigentlich der Ansprechpartner ist. Deshalb muss man sagen, libysche Küstenwache, ja, die bezeichnet sich so, aber die ist jetzt nicht das staatliche Organ schlechthin, sondern repräsentiert eine Machtgruppe oder Zentrale dort, aber es gibt noch andere. Das macht es sehr, sehr schwierig. Das macht Libyen auch zu einem unglaublich herausfordernden Partner für Europa und vor allem auch deshalb, weil wir wissen, Menschenrechtsverletzungen stehen in Libyen leider an der Tagesordnung gegen die eigene Bevölkerung, aber auch gegenüber Migrantinnen und Migranten, die aus Subsahara-Afrika nach Libyen gekommen sind. Wir wissen, und das sind Berichte, die weiterhin Gültigkeit haben, von den Foltergefängnissen vor Ort, davon, dass Migranten aus Subsahara-Afrika in die Sklaverei quasi verkauft werden, in die Zwangsprostitution und so weiter. Also das ist alles gut dokumentiert, das passiert weiterhin. Die EU hat dennoch beschlossen, Abkommen mit dem Land zu schließen und viele Millionen Steuergeld genau dorthin zu schicken. Italien hat ein bilaterales Abkommen mit Libyen, eben genau deshalb, weil der Fokus auf Migrationsprävention geht. Und das gelingt eben vor allem dann, wenn man bereits in Nordafrika ansetzt und nicht erst dann, wenn die Leute schon auf dem Mittelmeer sind.
Dann vielleicht noch zu der zweiten Küstenwache, ja, die für die Sea-Watch eigentlich auch eher quasi eine, sagen wir mal, Behörde ist oder ein Kommunikationspartner ist, der auf keine Zusammenarbeit setzt, ist die maltesische Küstenwache. Mhm. Und da wird quasi berichtet, dass die zwar angefunkt wird oder per E-Mail angeschrieben wird, wenn ein Boot in Seenot gesichtet wird, dass die maltesische Küstenwache aber nicht reagiert. Also die zieht sich da einfach zurück. Es fiel mal die Formulierung, die scheren sich quasi um nichts. Ja. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wäre Ihnen das schon mal auch so untergekommen?
Ja. Das ist tatsächlich etwas, wovon Seenotrettungsaktionen im Mittelmeer über die Jahre immer wieder berichtet haben. Also das eine ist so die aktive, würde ich sagen, Verweigerungshaltung bis hin zu Strafverfolgung. Das andere ist vielleicht mehr dieser passive Widerstand, kann man sagen, dass man zum Beispiel nicht darauf reagiert, wenn angefunkt wird, ja, dass man sich nicht kooperativ zeigt oder dass man einfach das Daily Business dieser zivilen Seenotretter so schwierig wie möglich gestalten möchte. Ja, und da gibt's natürlich ein breites Spektrum. Das ist dann nicht unbedingt mit rechtlichen Konsequenzen verbunden, manchmal auch schwierig greifbar, weil woran mache ich dann diese fehlende Koordination fest? Kann man sich gut darauf ausreden, dass man entweder den Funkspruch nicht gehört hat oder es war eben nicht genügend Personal vorhanden, um darauf einzugehen. Aber in der Praxis zeigt sich, dass das schon tatsächliche Konsequenzen dann auch hat für die Seenotretter, weil es ihre Arbeit erschwert. Und weil natürlich auch mitunter weniger Menschen dadurch gerettet werden können, weil die Reise dieser Menschen endet ja dann nicht damit, dass sie irgendwo anlegen können. Also erstens mal muss den Menschen auch erlaubt werden, von Bord zu gehen. Dann haben sie aber europäisches Territorium betreten. Und dann natürlich wird das sogenannte Non-Refoulement-Prinzip, unter anderem in der Genfer Flüchtlingskonvention verankert, schlagend. Das heißt, wenn eine Person schon auf dem Territorium ist und zum Ausdruck bringt, sie möchte einen Asylantrag stellen, dann muss dieser Antrag zuallererst mal geprüft werden und ich kann die Person nicht einfach so zurückweisen. Dann aber natürlich, und das ist sozusagen der eine Punkt, den Europa zunehmend zu verhindern sucht, da muss ich ein gesamtes nationalstaatliches Verfahren starten, das sehr aufwendig ist, das meistens auch lange dauert. Und dann kommen natürlich vor allem Menschen noch an, die, oh Wunder, tatsächlich Schutzgründe haben. Ja, also wir dürfen nicht vergessen, trotz der Rhetorik, die da herrscht, dass der allergrößte Anteil jener Menschen, die zum Beispiel übers Mittelmeer kommen, schon noch einen Schutzbedarf haben. Bei anderen stellt sich eher die Frage, warum finden wir keine anderen legalen Zugangswege, zum Beispiel zur Arbeit, weil das ist auch so ein Einfallstor geworden für Menschen, die dann tatsächlich in Italien beispielsweise in den großen Erntefarmen unterkommen, wo dann wiederum die Italiener sehr dankbar genau diese Arbeitskräfte verwenden natürlich, weil es auch sehr billig ist. Also man sieht, es ist ein großes, komplexes System im Hintergrund, aber die Behörden sind eigentlich dieser Dreh- und Angelpunkt. Und dahinter, die sind ja nur die ausführenden Organe, steht natürlich die entsprechende politische Haltung. Und da muss man schon sagen, dass innerhalb Europas der Fokus stark weggegangen ist, davon Menschen auf See zu retten, hin zu Abschreckung und Abschottung. Das wird meistens, ich finde, nicht sehr erfolgreich oder gekonnt versucht zu verbinden mit einer Art humanitären Erzählung. Also sieht man jetzt auch immer noch, der jeweils zuständige Kommissar für Migration spricht dann davon, dass er ja deshalb so hart durchgreifen möchte, mehr Zäune im tatsächlichen wie übertragenen Sinn errichten will, weil er damit das Sterben im Mittelmeer verhindern möchte. Das ist aus meiner Sicht zu einer reinen Rhetorik verkommen, weil wir wissen sehr gut, was notwendig wäre, um dieses Sterben zu verhindern. Das beginnt natürlich bei legalen und sicheren Alternativen für Menschen auf der Flucht. Und das endet auch bei einer Diversifizierung von Migrationsoptionen. Darüber wird kaum diskutiert, ehrlicherweise.
Bleibt in dieser Region nur mehr die italienische Küstenwache übrig für zivile SeenotretterInnen, um mit Behörden zu kommunizieren. Aber auch hier gibt es gewisse Konfliktherde, die würde ich gerne mit Ihnen entlang dieser Rettungskette kurz durchbesprechen. Also es fängt eben damit an, dass die Sea-Watch ein Boot in Seenot sichtet und quasi als erst, so wird es berichtet, anfragen muss, ob sie überhaupt die Menschen auf diesem Boot retten dürfen. Ja. Wie kann man sich das genau vorstellen? Der Kapitän von der Sea-Watch hat gesagt, wenn ein Haus brennt, dann wird die Feuerwehr jetzt auch nicht als erst irgendwo anrufen und fragen, hey, darf ich dieses Feuer löschen? Ja. Wieso ist das hier im zentralen Mittelmeer anders?
Ja, das ist eben genau diese Zermürbungstaktik, würde ich sagen. Und der Vergleich mit dem brennenden Haus ist leider ein guter, würde ich sagen, weil genauso wie im brennenden Haus zählt dann auch bei einem gekenterten Schiff jede Minute, eigentlich jede Sekunde. Und da wird natürlich massiv verzögert, wenn ich zuerst das Okay brauche, um retten zu dürfen. In der Praxis, und das wissen ja wohl auch jene, die genau diese Erlässe bestimmt haben, in der Praxis heißt das häufig sehr oft in meiner sozusagen Interessensabwägung, ich bin unmittelbar vor dieser Stelle, wo ein Boot gekentert ist, wo sich Menschen in Seenot befinden, werde ich dann mitunter, wenn ich die halb ertrinkenden Leute vor Augen habe, nicht auf das Okay der Behörden warten, sondern sie erstmal retten. Und genau das ist aber dann der Punkt, wo ich mitunter im Konflikt mit geltendem Recht trete, weil eben vorgesehen ist, ich muss auf das Okay warten. Deshalb ist es in der Praxis häufig ganz, ganz schwierig, nicht mit dem Strafrecht in Konflikt zu treten, also sozusagen die Regeln einzuhalten. Weil wie will ich bitte, also wenn ich noch einen Funken Menschlichkeit in mir habe, das aushalten, dass vor meinen Augen die Leute ertrinken, ja? Und genau darauf sind auch diese Regelungen ausgelegt, die es so schwierig machen. Dahinter steht dann noch diese andere Ebene. Wir haben das kurz thematisiert mit Libyen, nämlich diese große Externalisierung, also Auslagerung von Verantwortung, nämlich an nordafrikanische Staaten, ja? Das ist auch deshalb relevant, weil es Gerichtsurteile gibt. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja insgesamt so etwas wie ein Seerecht besteht und unabhängig davon, ob sich Flüchtlinge oder ich weiß nicht, Fischer oder Touristen auf einem Boot befinden, man muss eigentlich retten, wenn ein Boot in Seenot geraten ist. Also das betrifft auch Fischerboote, die dort entlangfahren, wenn sie ein geflüchteten Schiff sehen. Jetzt hat ein Gerichtsurteil vor längerer Zeit mal festgestellt, dass das Beispiel nicht möglich ist, dass wenn Menschen gerettet wurden, dass man die dann wieder nach Libyen zurückbringt. Das dürfen die italienischen Küstenwachen nicht tun. Deshalb hat man sich auf diese Konstruktion von sogenannten Pullbacks verständigt. Das heißt, die libysche Küstenwache ist zuständig für die Rettung. Und die darf dann sehr wohl in libysche Gewässer und aufs libysche Festland zurückziehen, das ist ein Pullback. Und das ist sozusagen vereinbar mit dem geltenden Recht. Und dann natürlich können die Menschen in Europa keinen Asylantrag stellen. Genau darum geht's. Also das ist eine Konstruktion, die man gefunden hat. Und dahinter steht aber natürlich dann auch ganz klar die Frage, was passiert in weiterer Folge mit den Menschen? Weil das Ganze wäre ja nicht nachhaltig. Die würden wahrscheinlich übermorgen schon die nächste Überfahrt versuchen. Und die libysche Küstenwache quasi wird rotieren. Das heißt, sehr häufig steht dann auch der Vorwurf im Raum, die Leute kommen in diese schon zitierten Gefängnisse, die eigentlich fast schon Foltergefängnissen gleichen. Das kann man sich nicht mit einem österreichischen Gefängnis vorstellen, sondern das sind ganz desaströse Bedingungen. Sie werden teilweise offenbar auch mitten in der Wüste ohne Nahrung und Wasser ausgesetzt. Also das ist etwas, was, ich möchte sagen, nicht einmal indirekt, sondern direkt durch EU-Gelder finanziert wird, zumindest mitfinanziert wird, unter dem Banner Migrationsprävention.
Bevor wir diese Rettungskette fortsetzen, finde ich das jetzt doch einigermaßen schockierend. Wo bleibt der Aufschrei? Wird da zu wenig berichtet darüber oder ist man schon bei dem Thema Migration derart abgestumpft?
Ja. Ich glaube schon, dass über die letzten 10 bis 15 Jahre ein ganz starker Gewöhnungseffekt eingetreten ist. Also mittlerweile ist ja ein gekentertes Flüchtlingsschiff pro Monat keine Meldung mehr wert, weil es konstant passiert. Ja. Und das ist leider etwas zutiefst Menschliches. Irgendwann gewöhnt man sich daran, irgendwann stumpft man ab. Wir sehen das ja jetzt auch mit Kriegsschauplätzen weltweit. In der Ukraine fallen weiterhin die Bomben und mittlerweile ist es nur mehr eine Nebenmeldung wert. Also das ist das eine. Das andere, was wir schon sehen müssen, speziell mit Blick auf Migration, ist, dass da die Erzählungen, die ursprünglich von ganz rechts außen gekommen sind, die eigentlich Gruppierungen wie die Identitäre Bewegung quasi auf dem Reißbrett erfunden haben, ich muss wirklich sagen erfunden haben, weil die sind bar jegliche empirische Grundlage. Solche Theorien wie der große Austausch haben sich stark in den Mainstream festgesetzt. Das findet sich jetzt in allen Varianten und Schattierungen, das ist salonfähig geworden, natürlich ein wenig weniger radikal ausgedrückt, ja, ein wenig vielleicht auch besser für ein konservatives oder mittiges Publikum formuliert, aber grundsätzlich ist dieses Migrationsthema eins der gesellschaftlichen Spaltungsthemen schlechthin geworden. Und da diskutieren wir sehr viel über technische Details, jetzt über die neuen GEAS-Regeln, es wird diskutiert über Abschottung und Abschreckung. Aber das einzelne Individuum, der einzelne Mensch ist sehr aus dem Blick geraten, glaube ich. Ja, auch weil wir stark auf Statistiken und Zahlen schauen und dadurch die einzelnen Schicksale gar nicht im Blick haben. Zusätzlich dazu hat sich dann auch eine Erzählung durchgesetzt, die ich auch hinterfragen würde, nämlich, dass der Aufstieg der rechten und rechtspopulistischen Parteien quer durch Europa nur zu verhindern wäre, und das ist eine Erzählung der Mitteparteien, wenn wir endlich härter werden beim Thema Migration. Wir sind über die letzten 10 bis 15 Jahre nur härter und härter geworden. Wir haben de facto ganz wenig Flüchtlingsankünfte in Europa, zumindest nicht mehr lebend. Und dennoch sind die rechten Parteien weiterhin auf dem Vormarsch. Also man sieht, in dieser Gleichung ist auch etwas nicht aufgegangen. Im Gegenteil, ich glaube, da hat es die Rechte sehr gut verstanden, dieses Migrationsthema für sich zu besetzen, damit Stimmung zu machen, damit Wahlen zu gewinnen. Und was man auch sehen muss, das zeigen auch jüngste Ereignisse wie in Ceuta, das Thema ist ganz massiv von Falschnachrichten, Fake News, Halbwahrheiten und Mythen bestimmt. Von allen Seiten muss man ehrlicherweise sagen, teilweise auch von amtierenden Politikern leider vorangetrieben. Und das macht es umso schwieriger, eine gemeinsam geteilte Realität herzustellen.
Ich würde gerne noch ein bisschen bei diesem Thema bleiben. Sie haben ja auch vor kurzem einen Kommentar der anderen im Standard veröffentlicht, wo sie eben davon ausgehen oder quasi darüber schreiben, dass es eine Möglichkeit einer geordneten Migration geben sollte, weil sie etwas ist, wovon viele profitieren könnten. Können Sie das vielleicht etwas näher ausführen?
Also im Grunde ist das überhaupt keine neue These oder etwas, was jetzt besonders radikal anmuten sollte. Und ich muss ehrlich sagen, die meisten Beamtinnen und Beamten, auch in der EU-Kommission, die ich kenne, die wissen auch, ja, weil das ja auch empirisch gesichert ist, dass ich dann Druck aus irregulären Routen rausnehmen kann, wenn ich reguläre, sichere Alternativen schaffe, die auch quantitativ Sinn machen, also nicht nur vereinzelt, sondern auch in der Masse und die auch niederschwellig zugänglich sind. Das ist etwas, das bekannt ist und auch akzeptiert wird. Allein wissen diese Beamten und noch mehr die Politiker, dass das derzeit eine politisch unmögliche Position geworden ist, zu sagen, wir schaffen mehr reguläre Zugangswege und das sowohl mit Blick auf demografischen Wandel und Arbeitskräfte, wir wahrscheinlich in Zukunft viel mehr darauf setzen müssen. Diese regulären Zugangswege, die sollten, finde ich, auf zwei Ebenen stattfinden. Also das eine wäre natürlich, dass man für jene Menschen, die wirklich politisch verfolgt werden, die aus einem Bürgerkriegsland kommen, die fliehen müssen, dass man da zum Beispiel stärker auf Resettlement-Kontingente schätzt. Ja, das setzt, dass Menschen gar nicht erst diesen gefährlichen Weg übers Mittelmeer wählen müssen. Dass man versucht, zum Beispiel ein Instrument wie das Botschaftsasyl wieder zu aktivieren. Das wenden die meisten europäischen Staaten seit Jahrzehnten nicht mehr an. Würde aber bedeuten, dass man direkt in der Region zumindest eine Art Voransuchen für Asyl stellen kann und dann auf legalen Weg in das Aufnahmeland reisen kann. Österreich hat ausgerechnet das einzige legale Instrument für Flucht, nämlich die Familienzusammenführung, jetzt ausgesetzt. Ja, das war ein Instrument, das vor allem den Kindern und Frauen zugute gekommen ist. Und wir wissen von einzelnen Erzählungen, dass es sehr wohl zum Beispiel Ehefrauen gibt, die in Flüchtlingslagern in der Region untergebracht waren, die darauf gewartet haben, das über das Instrument der Familienzusammenführung mit ihrem Ehemann, der zum Beispiel in Deutschland ist, vereinigt werden können. Und wenn das über längere Zeit nicht möglich ist, und da gibt es einen ganz konkreten Fall, der nachverfolgt wurde, dann besteigen sie ein solches Boot, das sie übers Mittelmeer bringt. Und eine dieser Frauen, das konnte eben rekonstruiert worden, war auf diesem Flüchtlingsschiff, das 2023 vor Pylos gesunken ist, mit etwa 500 Toten. Und da waren auch konkret Menschen darunter, die eigentlich von Rechts wegen Zugang über die Familienzusammenführung, also legale und sichere Flucht, haben sollten. Also man sieht ganz unmittelbar, wie solche legalen Optionen auch Menschenleben retten können und dann gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass wir gar nicht mehr diese Bilder produzieren, die ja dann immer auch eine Art Kontrollverlust suggerieren, eine Art Grenzsturm suggerieren, ja, also ungeordnete Ankünfte, alles, was natürlich verständlicherweise auch die lokale Bevölkerung vor Ort, zum Beispiel auf Lampedusa oder auf Lesbos, das sind ganz kleine Inseln, wo es nicht viele Einwohner gibt, die irgendwo überfordert, ja. Und es wäre aber nicht notwendig, auf dieses System zu setzen, sondern man könnte es viel geordneter organisieren. Das große Thema Arbeitsmigration habe ich da jetzt noch ausgeblendet, weil auch da gäbe es Alternativen, das zu handeln. Und es betrifft eben nicht nur die hochqualifizierten Raketenwissenschaftler, die brauchen wir eigentlich viel weniger als Personen mit Mittel-Niedrig-Qualifikationen und teilweise, glaube ich, auch Personen, die vielleicht noch gar keine Qualifikation haben, aber die man ausbilden kann. Das müssen wir bei österreichischen Kindern und Jugendlichen auch tun. Also insofern würde das ja Sinn machen. Nur man sieht schon, das Thema Migration ist so stark jetzt auch politisch und emotional besetzt, dass sich so eine sachliche, nüchterne Diskussion der Optionen, die wir haben, und die sind halt mehr als nur übers Mittelmeer oder komplett abschotten, dass wir diese ganzen Optionen überhaupt nicht mehr diskutieren können.
Gehen wir vielleicht zurück zur Rettungskette. Die Sea-Watch sieht ein Boot in Seenot und darf die Menschen retten und wartet dann eigentlich auf die Zuweisung zu einem sogenannten sicheren Hafen. Vielleicht können Sie dieses Konzept ein bisschen ausführen, was es genau konkret bedeutet, dieser Zuweisungsmechanismus, wie der so funktioniert. Ja.
Also grundsätzlich ist es so, und das ist auch geltendes Seerecht, dass die Rettung erst mit der Ausschiffung wirklich abgeschlossen ist. Das heißt, die Personen müssen an einen sicheren Hafen gebracht werden. Laut UNHCR-Einschätzung ist Libyen nicht sicher. Also da stellt sich die Frage eigentlich gar nicht, ob man dorthin zurückbringen dürfte. Ja? Das heißt, natürlich will man dann, und vor allem wenn man schon in italienischen Gewässern beispielsweise ist, dann wäre es ein italienischer Hafen, dass man dort anlanden darf und dass dort die Menschen vor allem auch von Bord gehen dürfen. Das ist ja der zentrale Faktor. Dann haben sie EU-Territorium betreten und müssen einen Asylantrag stellen können. In der Praxis dagegen hat sich jetzt sehr stark auch gezeigt, dass die Zuweisung an die jeweilig zuständigen Häfen auch mitunter eine Taktik sein kann von Behörden, um so ein bisschen zermürbend in Richtung Seenotretter zu wirken. Das heißt, man wählt dann vielleicht Häfen, die besonders weit entfernt sind, wo dann auch die Retter, aber natürlich auch die Geretteten einige Zeit nicht von Bord gelassen werden, ja, wo man beispielsweise, das kommt ja auch immer wieder vor, dass Leichen geborgen werden, die auf dem gleichen Schiff transportiert werden wie die Geretteten, dass man nicht einmal die Leichen abtransportiert, ja, was ja in der Sommerhitze dann auch ein Hygieneproblem darstellt und so weiter und so fort. Also das sind so Verzögerungsmechanismen. Das heißt, man hat schon durch diese Möglichkeiten, da muss man gar nicht das Anlanden allgemein untersagen, aber einfach durch die Art und Weise, wie die Zuweisung funktioniert, kann man natürlich schon auch einen Störfaktor einziehen. Und das kann dann in der Praxis aber bei den Seenotrettern, und da gibt es auch Forschung dazu, zu einer sinkenden Motivation führen, dass man sich die Frage stellt, was bringt sich das alles noch, wenn ich da gegen solche Windmühlen fast schon kämpfen muss und überhaupt keine Unterstützung von staatlicher Seite kommt. Also statt dass man dankbar ist, dass es jetzt staatliche Organisationen nicht machen müssen und trotzdem die Leute gerettet werden, werden einem noch Steine in den Weg gelegt.
Ja, das ist eigentlich genau die Perspektive der Besatzungsmitglieder der Sea-Watch, dass sie sagen, wir werden hier schikaniert, wir werden hier eigentlich bestraft für etwas, was Völkerrecht ist. Ja. Ne? Also Menschen in Seenot muss geholfen werden, sie müssen gerettet werden. Und anstatt, dass man uns quasi dankt auch noch für diese Aufgabe, werden uns ständig Steine in den Weg gelegt. Das ist eine höchst frustrierende Situation, hat sich das jetzt für mich so dargestellt bei der Recherche. Ja. Was ist denn die Lösung von vor Ort? Man kann ja die Menschen tatsächlich nicht einfach ertrinken lassen oder etwa
Also was man schon sehen muss und sozusagen nur um es differenziert darzustellen. Was schon stimmt, ist, dass natürlich Schlepper sehr wohl auch mit dem Argument, da gibt es zivile Seenotretter, quasi Werbung machen. Ja, das ist ein Faktum und das ist eine organisierte Form der Kriminalität, das muss man sehen. Die Frage ist nur, ist das wirklich der Faktor, das Argument, das dann für die Migranten ausschlaggebend ist, um wirklich die Überfahrt zu wagen? Und da ist die Forschung sehr differenziert. Das heißt, es stimmt natürlich, wenn ich nur darauf achte, womit die Schlepper versuchen, ihre Klienten anzuwerben, dann spielt natürlich die Seenotrettung irgendwo eine Rolle und teilweise werden die Menschen auch aktiv instruiert, wenn sie sich aufs Boot begeben, dass sie darauf achten, dass sie von Seenotrettern gefunden werden. Nur, das ändert nichts an der Grundursache dahinter, warum es überhaupt Leute gibt, die das machen. Ja, und es gibt dann manchmal den vielleicht nicht ganz tauglichen, aber dann doch hilfreichen Vergleich mit der Bergrettung. Also niemand steigt deshalb auf einen Berg, weil er weiß, er wird gerettet. Erst einmal geht niemand davon aus, dass er verunglückt, weil man sich selber viel mehr zutraut manchmal, als möglich ist. Und vor allem, weil man das ja auch überhaupt nicht herausfordern will. Also die Motivation, auf einen Berg zu gehen beispielsweise, hängt vielleicht mit der eigenen Fitness oder mit Erlebnissen zusammen, die man haben will, aber nicht damit, dass im Extremfall, wenn was passiert, eine Rettung vorhanden ist. Und ich glaube, bei der Seenotrettung ist es noch einmal viel akuter, weil da ja nicht der Erlebnisfaktor im Vordergrund steht oder die Freizeitgestaltung. Im Gegenteil, da geht es ja häufig um Leben und Tod. Bei Menschen, die politisch verfolgt werden beispielsweise oder die aus diesen Gefängnissen in Libyen entkommen sind. Das heißt, da müsste man schon vorher ansetzen, glaube ich, und auch darauf achten, dass diese Erzählungen und auch die einzelnen Geschichten von solchen Menschen vielleicht stärker auch dargestellt werden. Ja, also wir sehen ja solche Menschen dann immer nur, und das ist natürlich schwierig für die Berichterstattung, unglaublich entfremdet, nämlich in dem Moment, wo sie auf einem komplett überfüllten Boot sitzen oder halt eben mit diesen Rettungswesten ausgestattet, ganz eng zusammengestaucht auf so engen Rettungsschiffen. Und das macht es dann aber auch schwierig, eine persönliche Ebene zu finden und zu verstehen, dass ja diese Menschen sehr ähnliche Ziele haben wie die meisten Mittel- und Westeuropäer auch, nämlich ein Leben in Freiheit und Sicherheit für sich und ihre Familie zu finden. Das ist eigentlich die Antriebskraft dahinter. Das wird dann sehr schnell ausgeblendet, glaube ich. Und das müsste man vielleicht noch stärker in den Vordergrund stellen. Unmittelbar in dem jetzt bestehenden System einfach zu sagen, wir nehmen dieses Element Seenotrettung raus und dann ist sozusagen alles gelöst, wäre der falsche Ansatz. Ja? Ich glaube, man müsste bei den Ursachen ansetzen, man müsste, wie gesagt, auf komplementäre Wege setzen und dann kann man irgendwann darüber diskutieren, da bin ich schon der Meinung, muss denn Seenotrettung zivil gestaltet werden oder wäre es nicht eine staatliche Aufgabe, die notwendig ist und vor allem auch eine Aufgabe, die vielleicht die EU-27 übernehmen sollte oder müsste, wenn man sich schon auf gemeinsame Asylregeln verständigt hat und dazu zählt natürlich dann auch eine Route wie das Mittelmeer.
Da würde ich vielleicht sogar gern einhaken. Ja. Da würde ich einerseits gern wissen, haben das PolitikerInnen wie zum Beispiel Meloni oder so auch schon zugegeben, dass das deren Taktik ist oder ist das nur das, was wir daraus lesen? Und das andere ist, wenn das alles passiert, Festsetzungen, Kontrollen, Gerichtsprozesse etc., das sind ja enorme Aufwendungen und gleichzeitig sind ja... Also Seenotrettung in staatlicher Hand wäre sehr viel effizienter, wie wir erfahren haben. Also wenn man von Lampedusa losfährt, könnte man in das Einsatzgebiet in circa 6 Stunden fahren und wieder zurück. Das heißt, das wäre ein Bruchteil von den Aufwendungen der zivilen Seenotrettung. Und die EU hätte ja auch so die Erzählung selber in der Hand. Also für mich hört sich das gar nicht mehr logisch an, dass es zivile Seenotrettung geben muss. Sogar aus einem zynischen Gesichtspunkt heraus, dass die EU sogar noch was davon hätte.
Ich befürchte halt, in der aktuellen Migrationspolitik sind die allerwenigsten Dinge logisch. Also das ist ja auch etwas, was uns Migrationsforscher seit vielen Jahren immer mehr antreibt oder umtreibt, eher so gesagt, dass viele dieser Dinge, die wir jetzt in politische Maßnahmen gegossen sehen, bar jeglicher empirischen Evidenz sind, dass wir einfach wissen, nur weil wir die Zäune höher bauen, werden die Menschen nicht draußen bleiben, solange die Migrationsursachen weiter bestehen. Wir wissen, dass man Migration, egal wie oft das Politiker von sich geben, nicht auf Null bringen kann und auch die irreguläre Migration nicht auf Null bringen kann. Wir wissen aber gleichzeitig auch, welche politischen Maßnahmen tauglich wären, um eben, wie gesagt, einen gewissen Druck aus der irregulären Schiene rauszunehmen, Alternativen zu schaffen. Das ist alles wahnsinnig gut erforscht und deshalb ist es ja umso frustrierender, ehrlicherweise, wenn man sieht, genau der Weg, der tatsächlich in den meisten Fällen unterm Strich auch kostengünstiger wäre, auch was Aufwand betrifft, jetzt nicht nur finanzielle Kosten, dass der Weg nicht bestritten wird. Und ich glaube, das hängt vielfach mit dieser von rechts gekaperten Migrationsdebatte zusammen, die insgesamt das gesamte Spielfeld für sich bestreitet und auch sehr gut vereinnahmt hat. Alle anderen politischen Akteure, nicht nur die anderen politischen Parteien, auch im weiteren Umfeld, die hechten eigentlich diesem Thema nur hinterher, ja, und versuchen dann Rhetorik und Positionen von rechts zu übernehmen, in der Hoffnung dadurch auch Stimmen zurückzugewinnen. Das ist insgesamt, da ist die politikwissenschaftliche Forschung sehr klar, noch nicht wirklich gelungen. Im Gegenteil, die großen etablierten Parteien der Mitte werden immer kleiner, die schrumpfen und jene an den Rändern, vor allem rechts außen, die gewinnen dazu. Und das ist eben vor allem auch deshalb, weil man ganz stark deren Themen und Positionen übernommen hat. Und ich glaube, das ist eine Erklärung und eine wichtige Erklärung, warum es so schwierig ist, auf nüchterne, auch empirisch gesicherte politische Maßnahmen zu setzen, die einen Effekt hätten. Und ich möchte dazu anfügen, ich glaube, gewisse politische Akteure sind gar nicht an der Lösung dieses Migrationsthemas interessiert, weil sie ja von diesem Problem profitieren. Also jedes Mal, wenn ich so einen Grenzsturm, Bilderflut von Ceuta sehe oder auch irgendwie ganz, ganz viele Menschen, die auf einen Schlag in Lampedusa ankommen, dann profitieren vor allem die rechten und rechtspopulistischen Parteien Europas davon. Und die wissen das. Also warum sollten die sich selber eines Themas beschneiden, das sie selber groß gemacht hat? Ja? Also das ist leider eine Spirale oder ein Teufelskreis, könnte man sagen. Ich glaube, einen Punkt, den man vielleicht anführen könnte, weil ich werde dann auch sehr häufig gefragt, was kann man da entgegensetzen? Da geht es ja weniger um konkrete Maßnahmen, sondern um die diskursive Ebene. Ich glaube, man müsste sich viel stärker trauen, proaktiv Themen zu setzen und nicht immer in Reaktion zu dem, was von rechts kommt. Und das war eigentlich die Logik in Österreich seit den 1990ern mit Jörg Haider, der das Thema groß gemacht hat. Alle anderen Parteien sind immer nur hinterher gehechtet und haben halt dann auch irgendwas zur Integration oder Migration gemacht, aber immer nur in Reaktion zu dem, was die FPÖ gemacht hat. Und manchmal auch nur in Aufregung und Empörung und dann geht das zwei Tage lang und dann ist schon wieder das nächste Thema. Ja? Und das ist zu wenig, sondern ich müsste erstens mal die Ganzheitlichkeit des Migrationsthemas viel stärker in den Fokus nehmen. Und da ist die irreguläre Migration auch anteilsmäßig ein ganz kleiner Teil. Der allergrößte Teil der Migration nach Europa findet regulär statt. Und das sind Menschen, die hier Arbeit und Beschäftigung finden und die auch gebraucht werden. Und selbst bei den irregulär Ankommenden gibt es einen sehr hohen Anteil, die Schutzbedarf haben. Und das ist eigentlich, und das zeigen Studien, innerhalb der europäischen Bevölkerung mehrheitsfähig. Es gibt immer noch einen großen Anteil, die sagen, Menschen, die Anspruch auf Schutz haben, sollen den Schutz bekommen. Nur leider in der öffentlichen Berichterstattung, in der politmedialen Debatte wird suggeriert, dass quasi jeder Afghane, jeder Syrer, der kommt, sich eingeschlichen hat und eben diesen Schutzbedarf nicht hat. Und das ist einfach nicht der Fall. Und ich glaube, diese Schieflage in der Debatte, die muss man zuerst mal wieder gerade richten, indem man proaktiv und konstruktiv auf kommuniziert, persönliche, konkrete Geschichten zeigt, persönliche Schicksale auch zeigt, unter anderem. Und eben auch differenzieren lernt zwischen den unterschiedlichen zum Beispiel Migrationskategorien. Und dann erst, glaube ich, ist es überhaupt möglich, sinnvoll über Politikgestaltung zu sprechen, die halt nicht nur in Richtung Abschottung und Abschreckung geht.
Kennen Sie Beispiele, wo jetzt nicht nur damit abgeworben wird, dass man Flucht verhindert, sondern auch, dass man Seenotrettung verhindert? Also wird da offen drüber gesprochen im rechten Spektrum?
Ja. Also rechts außen ist das auf jeden Fall eine akzeptierte Position. Da geht es ja im Grunde nicht nur darum, mit allen Maßnahmen und Mitteln Ankünfte zu verhindern, sondern da geht es ja mittlerweile schon darum, hier legal aufhältige Personen zu, unter Anführungszeichen, remigrieren. Also da sind wir schon wirklich sozusagen weit weg von dem, was als humanitärer oder menschlicher Konsens gesehen werden kann. Bei Politikern der Mitte wird das so nicht ausgesprochen. Da finde ich eher das perfide Argument, dass man sagt, wir setzen auf Abschottung und Abschreckung, um das Sterben im Mittelmeer zu verhindern. das ist so eine Worthülse geworden, weil dadurch wird es nicht verhindert. Und das finde ich eigentlich sehr heuchlerisch, ehrlicherweise. Weil wenn ich wirklich das Sterben verhindern möchte, dann würde ich ja gerade zum Beispiel die staatliche Seenotrettung wieder aktivieren oder auf eine gemeinsame europäische Aktion setzen. Und das ist eine Initiative, die keiner der zuständigen Kommissare in den letzten Jahren getroffen hat.
Migration und Flucht sind und bleiben ein politisch stark umkämpftes Thema. Wenn Sie sich für unsere Reportage über die zivile Seenotrettung interessieren, dann besuchen Sie unseren YouTube-Kanal und machen Sie sich selbst ein Bild. Und wenn Sie gemeinnützige und werbefreie Recherchen wie diese unterstützen möchten, dann werden Sie Dossiermitglied. Alle Infos dazu finden Sie auf crowdfunding.dossier.at.